Pferde sind unglaublich tolle Lerner. Sie können bis hin zu abstrakt lernen. Das habe ich in eigener Forschung, aber da gibt es auch viele Forschungen dazu, dass Pferde tatsächlich auf einem ganz hohen kognitiven Niveau unterwegs sind und nicht die Dinge nicht tun, weil sie sie nicht verstehen. Im Gegenteil, sondern weil sie sie, wie du gerade gesagt hast, sehr früh erkennen, um was es geht, weil sie Abläufe wiedererkennen, weil sie generalisieren können, also Situationen wiedererkennen. Das heißt, wenn wir sie auch woanders satteln, dann erkennen sie diese Situationen wieder, auch wenn das jemand anderes macht, wenn das dann mal ein anderer Sattel wäre und so weiter.
Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sattelpro. Schön, dass du da bist. Heute geht's um ein ganz wichtiges Thema. Wir schieben den Fokus ein bisschen weg vom Sattel und hin zum Pferd. Natürlich ist der Sattel nach wie vor auch wichtig in diesem Zusammenhang, denn heute soll es um das Verhalten des Pferdes beim Satteln gehen. Viele Pferde zeigen ja tatsächlich deutliches Verhalten beim Satteln und leider nicht immer nur gutes Verhalten, also gut im Sinne von Wohlfühlverhalten. Wir kennen Pferde, die beim Satteln Ohren anlegen, vielleicht ja ausweichen, tänzeln oder Schweif schlagen. Das kann dazu führen, auch dass Pferde ja wirklich schnappen nach dem Sattel oder auch treten. Und das Ganze bezeichnet man als Sattelzwang. Und hier ist ja ein relativ großer, wie soll man denn sagen, vielleicht Interpretationsspielraum oder auch Missverständnis häufig zwischen Pferd und Reiter. Oft höre ich von Besitzern, ja, das macht er schon immer, das muss man nicht so ernst nehmen oder die zickt nur. Aber manche Besitzer sind natürlich auch sehr besorgt, wenn das Pferd nach einiger Zeit vielleicht erst dieses Verhalten beim Satteln zeigt. Und um das besser einzuordnen, natürlich einmal als Pferdebesitzer direkt am Pferd, aber vor allem auch als Profi, habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Dr. Vivian Gabor. Ich kann mir niemanden besseren vorstellen als Vivian, um über das Verhalten der Pferde zu sprechen. Vivian ist promovierte Pferdewissenschaftlerin, du bist auch Biologin, ne? Buchautorin und Leiterin des Instituts für Verhalten und Kommunikation, IVK. Du beschäftigst dich intensiv mit Pferdeverhalten und ich freue mich riesig, dass wir heute ja Gelegenheit haben, in deinem vollen Zeitkalender miteinander zu sprechen.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, Vivian, für alle, die dich noch nicht kennen, sollte das der Fall sein. Vielleicht magst du dich kurz einmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
Also wie du schon gesagt hast, ich komme aus dem wissenschaftlichen Bereich der Verhaltensbiologie und der Pferdewissenschaft und habe mich schon sehr früh auf das Lernverhalten und die Kommunikation zwischen Pferden, aber dann auch zwischen Pferd und Mensch auf der einen Seite wissenschaftlich spezialisiert und bin ansonsten Leiterin des IVKs und da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, die Wissenschaft in die Praxis zu bringen, so dass eben auch gerade die Praktiker Zugang zur Pferdewissenschaft, zum Lernverhalten, zur Verhaltensbiologie des Pferdes haben. Denn da wissen wir schon unglaublich viel, was wir für einen pferdegerechten Umgang nutzen können, um gerade für solche Themen, was wir heute haben, mehr Verständnis für das Pferd im Menschen da mehr Verständnis reinzubringen und dass auch wirklich tiergerecht dann mit dem Pferd umgegangen werden kann. Und ja, das ist so meine Passion und dafür bin ich in Podcasts, in Vorträgen, auf Messen oder eben in Ausbildung von unseren eigenen Trainerinnen. Und ja, das ist so, das bin ich.
Ja, total, total toll, total spannend. Auch voll meine Linie, gerade die Wissenschaft in die Praxis zu bringen, auf eine Weise, dass es eben auch umsetzbar ist in der Praxis. Ne? Das ist ja letztendlich auch einfach die die Schwierigkeit oder Herausforderung häufig und gleichzeitig so essentiell, weil was willst du mit dem ganzen Wissen, wenn es am Ende nicht umgesetzt oder auch verstanden wird, im Sinne vom in der Umsetzung für das Pferd, für das Pferdewohl, ne? Und eben Pferde kommunizieren ja eigentlich ständig mit uns, ne? Und wir auch mit ihnen, ne? Also da kommen wir nicht drum rum, sobald das Pferd in unserem Blick ist und umgekehrt ist die Kommunikation da. Und sich dessen bewusst zu werden, ist sehr, sehr wichtig, sicherlich, ne? Gerade in Bezug auf Satteln, was kennst du denn selber, ich sag mal so, für typische Verhaltensweisen, was das Pferd so zeigt, wenn der Besitzer mit dem Sattel kommt?
Wie du gerade schon gesagt hast, also Pferde sind sehr ausdrucksstarke Tiere, nicht unbedingt verbal. Sie haben auch Lautäußerungen, aber gerade viel passiert nonverbal, also auf Ebene der Körpersprache, der Gestik, der Mimik. Es sind Flucht- und Beutetiere, also das Grundsätzliche, was sie als erstes wählen würden, wenn etwas Unangenehmes oder auch negativ assoziiertes mit einer Vorerfahrung ist, das Ausweichen bis hin zur Flucht. Aber, und wir kennen diese Begriffe Fight, Flight, Freezing, das sind diese Dinge, die ein Pferd unter Stress oder unter einer Stressvorerwartung oder Schmerzvorerwartung tun würden. Und da käme natürlich erstmal das Ausweichen, das Flüchten, also was man Richtung Flüchten eben ansiedeln würde. Wenn das aber nicht geht, weil das Pferd natürlich in unserem, sag ich mal, Obhut dann fixiert ist, angebunden, festgehalten wird, kämen dann eben auch Abwehrverhalten. Dazu vorkommt oft dieses Freezing, also diese Erstarrung, die muskuläre, der Muskel ist in einem hohen Tonus und daraus resultiert meist eines dieser Verhaltensantworten. Das heißt, das Pferd, es hat immer einen Grund, warum ein Pferd reagiert, wie es reagiert und es versucht, sich selber zu schützen und nicht, und das ist manchmal das, was dann so bei Menschen ankommt, dass diese menschlichen Attribute wie der zickt oder der ist halt so oder na, die ist heute halt ein bisschen zickig. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil wir dann nicht genau reingucken, warum hat das Pferd gerade wirklich Stress oder eben eine Schmerzvorerwartung. Und das wären so die Verhaltensweisen, also eine Nervosität unter einer höheren Muskelanspannung, ein Versuchen auszuweichen. Und wenn das nicht mehr geht, etablieren Pferde tatsächlich eine erlernte Aggression auch. Und es hat gar nichts mit dominantem Pferd oder so zu tun. Es ist einfach eine erlernte Verhaltensweise, wo das Pferd ja durch wiederholte Male gelernt hat, vielleicht kurz diesen Reiz, was dann der Mensch mit dem Sattel oder der Sattel oder der die Berührung oder ein gewisser Druck, der dabei entsteht oder des Gurtes, kurz loswerden kann, also sich selbst kurz hilft. Dadurch ganz schnell erlernen kann, dass das Mittel der Wahl ist, um sich in dem Moment kurz selber zu schützen.
Viele Pferde zeigen das ja, also tatsächlich bei jedem Kontakt mit dem Sattel. Also schon teilweise noch nicht mal mit dem physischen Kontakt, sondern schon mit dem ja, Augenkontakt sozusagen, ne? Also sobald der Sattel auf sie zukommt mit Reiter. Also in einer Situation, die bekannt ist, da liegt natürlich oft dann auch die Vermutung nahe, naja, der hat sich das halt angewöhnt. Der hatte früher mal einen schlecht passenden Sattel gehabt und das tat weh, aber mittlerweile kann das gar nicht mehr wehtun, weil der Sattler war ja gerade da und der hat jetzt keine Schwer. Sich das angewöhnt. Ist das ein großes Missverständnis? Wie kann man sowas einordnen?
Also wenn wir es mal aus der Lerntheorie, wirklich aus der Verhaltensbiologie einordnen, ist das eine Konditionierung, ein erlerntes Verhalten, richtig, das immer feinere Vorboten erkennt. Das ist eine klassische Konditionierung. Das heißt, das Pferd erkennt Anzeiger, wie der Sattel wird vom Bock gehoben oder die Sattelkammertür geht auf oder wird gehoben, also eine bestimmte Aktion des Menschen. Und das werden immer sensiblere Vorboten für das, was dann kommt. Und das hat das Pferd ja in der Abfolge gelernt. Es wird gesattelt und damit verbindet es was. Und ja, das höre ich auch oft. Ja, da ist jetzt aber alles in Ordnung. Wenn dem wirklich so ist, wenn das wirklich dann angepasst, wenn alles stimmt, kann ja immer noch eine Vorerwartung erlernt sein. Das ist wie bei uns, wenn man zum Beispiel einen Prüfungsstress oder was hat, wo man sagt, Mensch, das ist inzwischen auch schon gut gegangen oder ich habe mich da mal beraten lassen oder so, aber trotzdem habe ich die Vorerwartung, dass das gleich stressig, schmerzhaft, also bei der Prüfung bei uns jetzt nicht, aber auch vielleicht bei uns, bei einem Arztbesuch, wenn wir eine Impfung kriegen oder so, dann
Zahnarzt.
macht man, der Psychologe sagt, das Drama passiert im Kopf. Das heißt, Die Erinnerung sorgt dafür, dass Cortisol, Adrenalin ausgestoßen wird im Körper, dass das Gehirn und die Physis, also das mentale Stadium und die Physis auf Alarmbereitschaft in einen Stressmodus ja, katapultiert wird. Und das, wie gesagt, kann, und da können wir als Verhaltenstrainer oder Verhaltensberater eben auch erst irgendwas machen, wenn da wirklich kein Schmerzreiz mehr vorhanden ist. Das kann aber auch, gerade wenn es um Satteln oder Gurten geht, in Richtung Magenproblematik gehen, sich oft, das kann in Richtung Rippenbereich gehen, also dass da auch tatsächlich osteopathisch, physiotherapeutisch was abgeklärt werden muss, dass der Sattel tatsächlich sitzt, der Gurt auch entsprechend sitzt und dass trotzdem körperlich immer noch ein Unwohlsein sein kann. Es kann auch was von der Haut sein. Wir haben das öfter bei adipösen Pferden, dass tatsächlich die Haut schmerzt,
Ja, wie so eine Spannung, oder?
durch Spannung, durch wirklich diese Fettpolster darunter. Es kann eine Stute sein, die durch den Zyklus empfindlicher an der Haut ist. Das ist nicht, ja, heute ist immer wieder zickig, sondern das ist, und wir kennen das auch, das ist eine zyklusunterworfene Empfindlichkeit, die dann passiert. Also es hat seinen Grund immer, wenn das Pferd oder wie es sich verhält. So, und unsere Aufgabe, nicht nur als Profis, sondern als jeder Pferdehaltende, als jeder Pferdebesitzer, ist es unsere Verantwortung zu gucken, warum hast du gerade Stress und wie kann ich dir helfen? Und es auch nicht persönlich sehen. Es ist natürlich schwierig, wenn sie dann Drohgebärden zeigen, Ohren anlegen, rüberschnappen. Das ist schwierig. Und manchmal wird es sogar noch nicht mal als Problem gesehen. Ich mache öfter mal Vorführungen bei so Abendveranstaltungen, wo ich sage, Mensch, gibt es zwei Pferde aus dem Stall, mit denen ich ein paar Grundübungen zeigen kann. Und es passiert mir immer wieder, dass wenn ich die dann allein mit der Hand im Gurtbereich berühre, dass die dann so rübergiften und ich so, Mensch, ach, das hattet ihr jetzt gar nicht gesagt. So, ja, aber das macht sie immer oder eher.
Das ist
Wo
schon
ich sage,
immer, ja.
oh, also da ist gar keine Problembewusstsein da, dass das ein Problem sein kann für das Pferd, weil das, glaube ich, zu häufig unterschätzt wird, weil das so als normal abgetan wird. Und wenn wir uns da mal reinversetzen in das Tier, dann ist das, hör auf, ich würde dich sogar beißen, damit du aufhörst. Und das ist wirklich nicht die erste Wahl von einem Pferd, das zu tun, ne? Und genau, also Ursachenforschung ganz wichtig bei dieser Sache, Ursachen auch Bekämpfung, also wirklich Schmerz im Pferd, dann natürlich vom Equipment, ne, da bist du natürlich die Expertin. Und dann, wenn dies alles geklärt ist, geklärt wäre, dann können wir psychologisch eine oder eine von der Lerntheorie eine Umkonditionierung schaffen. Das heißt, die Vorerwartung verändern. Das heißt, eine Handlungsalternative zum Ausweichen, Nervosität oder Abwehr gestalten. Und das funktioniert. Pferde sind unglaublich tolle Lerner. Sie können bis hin zu abstrakt lernen. Das habe ich in eigener Forschung, aber da gibt es auch viele Forschungen dazu, dass Pferde tatsächlich auf einem ganz hohen kognitiven Niveau unterwegs sind und nicht Dinge nicht tun, weil sie sie nicht verstehen. Im Gegenteil, sondern weil sie sie, wie du gerade gesagt hast, sehr früh erkennen, um was es geht, weil sie Abläufe wiedererkennen, weil sie generalisieren können, also Situationen wiedererkennen. Das heißt, wenn wir sie auch woanders satteln, dann erkennen sie diese Situation wieder, auch wenn das jemand anderes macht, wenn das dann mal ein anderer Sattel wäre und so weiter. Das erkennen sie wieder. Und es gibt eben Möglichkeiten, tatsächlich ähnlich eigentlich, alles, was wir am Pferd machen, ist oft, würde ich fast schon so in Richtung Medical Training, also alles, was am Pferd mit Führung mit Sattel zu tun hat, mit nachher Sprühflasche, Impfung, Wurmkurs, alles so am Pferd. Und das verfolgt tatsächlich bestimmten Trainingskriterien, bei der wir sehr behutsam auch mit dem Pferd umgehen müssen, weil das sehr nah am Pferd eben dran ist.
Ja, super spannend. Also da waren jetzt schon sehr, sehr viele Facetten, sehr, sehr viel Input, auch Schlagworte aus der Verhaltensbiologie dabei. Vielleicht, bevor wir auch gerade in Lösungsansätze gehen, lass uns noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen zur klassischen Konditionierung, mit der du begonnen hast. Gerade im Zusammenhang, das Pferd hat gelernt über die klassische Konditionierung, hier ist ein Schmerz, möchte das vermeiden und zeigt deswegen verschiedene Verhaltensweisen. Also bei mir im wahrsten Sinne bimmelt die Glocke aus der Biologie noch bei der klassischen Konditionierung Pavlovsches Experiment, oder? Also daher kommt das ja, glaube ich. Vielleicht erklären wir das einfach noch mal so ein bisschen von der Pike auf. Was ist klassische Konditionierung? Wie kann man sich das eben auch biologisch vorstellen? Was passiert da beim Pferd? Wieso ist das so wichtig?
Wir haben so ganz grob zwei Konditionierungsformen. Das eine ist die klassische Konditionierung, das andere ist die operante Konditionierung, wo wirklich das Bewusstsein des Pferdes oder des Lernenden eine Rolle spielt, wo er sich entscheiden kann, ah, ich weiche aus, um zu, oder ich fange jetzt an zu schnappen, um zu, weil ich dadurch ein Erfolgserlebnis quasi mich selber belohne, ja, indem der Schmerz aufhört und so weiter. Oder der Druck oder der Stress. Die klassische Konditionierung ist ein bisschen einen Schritt vorher, die eher, wo man sagt, es wird ein zunächst wertfreier Reiz mit einem Wert verknüpft. Und das ist tatsächlich, was wir sagten, diese Vorboten. Also der Sattel wird angehoben und, ah, hatte davor, also ich sage mal, wenn du das bei einem völlig rohen Pferd, ich sage mal, na gut, am Anbinder hättest vielleicht auch eher Sorge, aber wenn du mit einem Sattel in die Herde gehst und zu Wildpferden, dann sagen die vielleicht, was ist das? Wir gehen hier einfach.
Komischer
Also
Mensch.
sie haben jetzt keine Assoziation damit schon getroffen. Das könnte unangenehm werden, ne? Also das ist ein wertfreier Reiz, wird mit einem Wert verknüpft. Und wir haben natürlich auch noch Sensibilisierungsprozesse. Das ist noch ein bisschen andere Lernform, wo immer feinere Reize, wo wir das nachher natürlich haben wollen in unserem Umgang beim Reiten, Hilfen verfeinern, werden immer frühere Anzeichen erkannt. So, wo ich vorhin schon sagte, die Besitzerin geht in die Sattelkammer und dann wird er schon nervös, ne? Oder man hört das Tierarztauto. Und das Pferd wird schon nervös. Also es sind so immer feinere Vorboten. Also wir mischen oder wir vermengen immer verschiedene Lernformen, als Lernender, weil das immer so ein bisschen, das geht gar nicht getrennt voneinander. So. Und jetzt haben wir dann diese operante Konditionierung. Das bedeutet, das Pferd hat willentlich gelernt, ich tue das um zu. Ne? Also das eine wird immer weiter verfeinert, dieser Vorbote. Und dann wird immer mehr bestätigt, dass das, was ich tue, mir aus dieser Situation hilft. Und so können wir so diese Lern Theorie wirklich anwendbar machen oder einfach damit auch die Schritte dieses Lernverhaltens erklären und nicht, sag ich mal, einer Böswilligkeit dem Pferd unterstellen oder weil er halt so ist oder weil er halt, wie gesagt, was wir schon so Attribute hatten, weil der halt, ja, das, zickig, wie auch immer, sondern das verfolgt bestimmten Abläufen im Also nicht im Negativen, sondern so können wir es erklären. Im Positiven ist es, dass wir diese Abläufe tatsächlich, dass die umkehrbar sind. Aber wenn, das ist einfach nicht nur bei uns Menschen, sondern gerade bei einem sensiblen Fluchttier wie dem Pferd, wenn negative Assoziationen getroffen wurden, brauchen wir sehr viel mehrere positive Schichten, das wieder zu neutralisieren, als wenn es gar nicht erst zu dieser negativen Verknüpfung, gekommen wäre.
Ja, das kennen wir ja alle aus der Praxis, nicht nur beim Satteln, auch beim Durchgehen einer bestimmten gruseligen Ecke, ne? Also da muss nur einmal eine Katze aus der Ecke geschossen sein. Das dauert sehr lange, bis das Pferd da wieder gut und locker und zufrieden durchläuft, ne? Ja, absolut. Du sagtest vorhin auch, natürlich ist es wichtig, die zugrunde liegenden Ursachen dieses Abwehrverhaltens, wenn das denn da ist, zu erkennen, auszuschließen auch, bevor man dann zu einem Punkt kommt und sagt, so, jetzt können wir mal an das Training gehen, an ja, die Wiedergutmachung sozusagen, versuchen, diese Konditionierung etwas gegen zu konditionieren möglicherweise oder anders zu besetzen, dass der Sattel eben was Schönes wird und nicht immer nur Abwehr bedeutet. Doch wie können wir das denn unterscheiden? Also es gibt ja, wie du sagtest, vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein, ganz unterschiedliche jetzt mal unabhängig oder abgesehen jetzt nur von dem reinen Sattelzwang, im Sinne von der Sattel klemmt zum Beispiel hinter der Schulter, weil das Kopfeisen zu eng eingestellt ist. Oder das Kissen ist vielleicht zu hart oder zu unregelmäßig, brückt vielleicht, macht Druckpunkte im Bereich der Sattellage. Aber dann haben wir ja eben auch weiter die Punkte, und das sehe ich eben auch sehr häufig. Es ist ein extrem unterschätztes Problem der Gurt eben, ne? Wie du auch schon sagtest, hier auch gerade bei magenempfindlichen Pferden immer wieder Anzeichen. Was wären noch Ursachen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat? Zum Beispiel das mit diesem sensitiven Hautgewebe bei sehr adipösen Pferden. Das war mir jetzt auch neu, ganz spannend. Also man kann sich das selber vorstellen, wenn die Haut spannt, dann tut es natürlich weh, ja?
Genau, also was ich dann so ein bisschen empfehle, ist auch den restlichen Umgang des Pferdes einfach mal zu analysieren. Wenn jetzt ich als Verhaltenstrainerin da rankomme, geht es nicht nur um das Satteln, sondern es geht im Prinzip von der Wiese holen, wenn es angebunden wird, wenn die Besitzerin da in die Begegnung geht und so weiter. Was für eine Spannung hat der Mensch? Grundspannung. Geht der mit einer sehr offenen, frontalen Seite ran? Was ich vorhin sagte, wenn man sehr nah am Pferd arbeitet, muss man sehr auf seine eigene Körperentspannung, die Atmung, die passiven Seiten des Körpers achten, die immer außen von uns sind, weil die aktiven inneren Seiten immer mehr Energie, Druck produzieren. Wie geht also der Mensch mit dem Pferd allgemein um? Wie geht es eigentlich dem Pferd am Anbindeplatz? Ist da schon eine Grundnervosität da? Pferde sind keine Tiere, die fixiert in Wänden und mit Wänden drumherum sich grundsätzlich wohlfühlen, weil das sind Steppentiere, die brauchen Übersicht für die Sicherheit, die brauchen vielleicht einen Artgenossen in der Nähe, Fixierung für ein Fluchttier und dann auch noch was drumherum schnallen. Das ist also so wirklich so das Größte, was man dem Pferd dann zumuten kann, wenn es nicht gut geübt und trainiert ist. Ne? Also das können auch andere Dinge sein, aber wenn du jetzt nochmal auf die körperlichen Faktoren zurückgehst, da frage ich auch, wie ist es denn mit dem Putzen? Wie lässt sich das Pferd denn überhaupt anfassen? Ist es unten am Bauch? Wallache zum Beispiel, wenn Kastrationsvernarbung und so weiter, das kann alles mit Bauchmuskulatur, die Faszien beeinflussen, dass die sagen, wenn ich da gegurtet werde, ist mir das unangenehm. Und wir da gar nicht unbedingt ein adipöses oder ein, ich sag mal, nicht gut trainiert oder gewöhntes Pferd haben. Also wie verhält es sich auch bei anderen Interaktionen mit dem Mensch, wenn die Decke aufgezogen wird? Manche Pferde schnappen und zwicken schon, wenn die Decke aufgezogen wird, weil denen dann eher die Brust und die Haut und das Fell oder das so gegen das Fell rüberziehen, denen schon nicht taugt. Ne? Also und da gehört natürlich eine Anamnese auch dazu, gerade wenn es um die Psychologie geht, wie bei Menschen auch. Wie sieht das Leben ansonsten aus, ja, von diesem Pferd? Und die Interaktion mit dem Menschen grundsätzlich und mit Equipment und so weiter. Und das heißt, es ist jetzt gar nicht so einfach gesagt, was jetzt die Ursache sein kann. Das kann auch so eine multifaktorielle Geschichte sein, dass man sagt, am Anbinder ist es grundsätzlich, fühlt es sich nicht so wohl. Dann würde ich immer, auch wenn wir nachher so Grundübungen besprechen, die Bitte ganz woanders machen. Am besten in einem Roundpen, einem abgesicherten Platz, wo man das Pferd eben nicht anbindet. Weil das wäre das allererste Mal, den Ort zu wechseln und zu sagen, was ist eigentlich an dieser Reizsituation das, was dich am meisten stört, liebes Pferd? Ist es überhaupt der Sattel, der Gurt, ist es vielleicht die Enge, die Nichtübersicht? Ist es der Mensch? Ist es das Angebundensein? Ist es, weil du keinen Artgenossen siehst? Also, und da hilft am meisten, sich als allererstes in das Pferd hineinzuversetzen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir kennen das selber. Und dann wirklich kleinschrittig die Reizsituation in ihre Einzelheiten auflösen und jeden Reiz einzeln, also allein sein, dann irgendwann angebunden sein, Berührungen, was drüber legen, mal locker einen Strick, so würde man das ja beim Jungpferd mal mit was ganz anderem üben. Mensch, darf ich so eine Bandage oder so einen lockeren Strick mal um deinen Rumpf legen? Wie geht es dir dabei? Was ist dein, kann ich dich dabei entspannen? Dann höre ich wieder auf, da kommen wir gleich schon in die Übung. Also du siehst, es sind, es ist nicht so einfach zu sagen, dass es immer nur gleich der unpassende Sattel sein muss oder dann, wenn das eben geregelt ist, durch den Sattler, die Sattlerin, dass es auch noch an anderen Dingen liegen kann.
Ja, total spannend, weil also du hattest gerade so einen in einem kleinen Nebensatz gesagt, dass also dieses Gefangensein, eingeschlossensein ist fürs Pferd ja extrem unangenehm, dass der Sattel ja auch eine Art von Gefangenschaft in dem Sinne ist, ne? Durch dieses
Ja,
Festmachen, ne? Das
es ist ein wie ein, wo wird es in der Natur denn von irgendwas umschlossen? Das ist nur das Raubtier, das sich um es rumklammert. Und wenn das auch noch dran hängen bleibt, das Raubtier, dann kann ich irgendwann nur noch um mich strampeln, ja? Und das sieht man leider Gottes immer noch beim Anreiten, dass das als normal angesehen wird, dass die Pferde überregeln, also sich wehren, bocken, steigen. Ja, den lassen wir mal, bis der sich beruhigt hat. Das wäre für mich keine psychologisch wertvolle Anreitmethode, überhaupt nicht. Weil das kann natürlich auch im Pferd sitzen, ja. Das kann, das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich spreche nicht gerne und inflationär irgendwie von Trauma immer. Aber sowas, was wirklich eine Todesangst ausgelöst hat, kann ein verstecktes Trauma werden, könnte. Wo wir gar nicht dran denken, dass das darum geht, dass das Pferd eine Angst vor diesem, vor dieser Hilflosigkeit, also es ist eine, dass das so vielleicht eine erlernte Hilflosigkeit ist, die wir da vermuten dürfen dahinter noch, ne? Also es gibt verschiedene psychologische Ebenen dahinter.
Ja, ganz toll, da die verschiedenen Perspektiven mal einzunehmen und ja wirklich mal aus den Augen des Pferdes das versuchen nachzufühlen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wertvoller Hinweis. Und dann auch so kleinschrittig vorzugehen. Das ist ja schon fast ja wie in der Wissenschaft, ne? Also
Ja,
wir
ja.
schauen, ne, wir haben einfach einen Blumenstrauß an Möglichkeiten und um jetzt rauszufinden, was ist denn der, es ist vielleicht eben nicht der nur der Gurt oder nur ein Schmerz. Es ist, wie du sagst, es sind vielleicht so viele andere Faktoren, die das Pferd nun in eine Stresssituation bringen und die müssen wir jetzt einzeln auseinanderfleddern. Sicherlich auch gerade bei Pferden, die eine Vorgeschichte haben, die wir gar nicht kennen, oder? Also das macht
Ja.
die Sache sicher noch mal schwieriger.
Das Einfachste auch für uns als Trainer, auch beim Anreiten als Verhaltenstrainer und so weiter, sind naive, also naiv im Sinne von rohe, nicht Pferde mit irgendwelchen Vorerwartungen oder Vorkenntnissen eigentlich. Das sind immer die also ich meine, einfachsten Pferde, weil die sagen, ja gut, wenn du mir das richtig erklärst, dann klar mache ich das mit, wenn ich was davon habe. Also nicht nur, sage ich mal, Futterbelohnung, sondern Entspannung, Sicherheit, Ruhe, Verständnis, Motivation dahinter, mit dir zu arbeiten. Dann können wir Pferden toll, auch in einer gewissen kurzfristigen Zeit total tolle Sachen beibringen, die auch sicher dann sind, ne? Also ein sicheres Anreiten, sicheres erstes Satteln und so weiter, sicheres Umschließen erste Mal und Anbinden und so weiter. Genau, weil wir oft nicht wissen, als Besitzer, sowohl, ne, als auch als Trainer, als Profi, als Therapeut, als Behandelnder, als Sattler, was ist denn da vorher passiert? Und selbst wenn wir den Besitzer, die Besitzerin fragen, wissen sie es manchmal nicht oder vergessen manchmal Dinge, weil es ihnen gar nicht so wichtig erscheint, was ich vorhin sagte, dass da tatsächlich ein Abwehrverhalten stattfindet. Das finden manche gar nicht nötig, mir das zu sagen, weil warum, das macht doch fast jedes Pferd so,
Doch
huh?
ganz normal,
Bei
ja.
uns gar nicht. Und da entweder man hat wirklich einen guten Anamnesebogen, wo man wirklich weiß schon, was man so abfragen muss. Oder ich lasse mir manchmal gar nicht zu viel erzählen, sondern gehe dann selber mit dem Pferd in Grundübungen. Gar nicht, überhaupt nicht am Anbinden, sondern lerne das Pferd, wenn wir da mal so ein bisschen so schon mal so in die Richtung gucken, was könnte man tun, am Bodenarbeitsseil mit einem gut passenden Equipment, was auch immer das sein mag, in erstmal so ein paar Übungen vom Boden, dass es mich erstmal kennenlernt, meine Grundspannung, Entspannung abschätzen kann, dass es mal von mir Raum bekommt. Entschuldigung, dass ich ihm mal Raum gebe, dass es aber auch mal meinen Raum frei gibt, so Grundübungen zur Kommunikation. Und dann fängt es auch bald schon an, wenn man weiß, ich will eigentlich eher eine Entspannung fördern und will, oder will eine Umkonditionierung in Entspannung anstatt in Furcht oder Abwehr, dass man zum Beispiel mal so eine Übung macht wie das Kopfsenken. Kopfsenken ist eine ganz schöne Übung, wenn man sie richtig macht, im Stehen, die tatsächlich das vegetative Nervensystem beeinflusst, indem wir durch eine tiefere Kopf-Hals-Position mit geöffneter Ganasche, ganz wichtig, den Vagusnerv, also den Parasympathikus, anschalten und tatsächlich, wenn das gut trainiert ist, erstmal ohne irgendein Equipment oder so, tatsächlich Serotonin ausgeschüttet wird. Das heißt, dass der Gegenspieler zum Adrenalin und Cortisol und Fluchtnerv und Sympathikus und tschüss, ich bin weg, zu ich entspanne, ich bin im Ruhemodus, im Ruhenerv. Und das Serotonin ist natürlich noch eine ganz, noch ein bisschen besser in dem Moment als das Dopamin. Das wissen wir beide so als Biologen, weil das Dopamin eher erregend positiv ist. Das schaffe ich schon so mit Leckerlis und so. Deswegen würde ich da eher mit der Entspannung arbeiten und nicht mit der unbedingt. Man kann das gerne auch sehr gut und sehr fein mit einer positiven Verstärkung und Klickertraining machen. Bin ich überhaupt nicht dagegen. Ich würde aber ganz gern mit einer aktiven Kopf-Hals, tiefen Kopf-Hals-Position eher den Vagusnerv und das Serotonin fördern in dem Moment und damit auch eine Übung reinbringen, die ich nachher für ganz viele Sachen nutzen kann. Fürs Anreiten, vom Sattel aus entspannen, im Gelände mal eine Entspannungsübung machen. Und da nutze ich tatsächlich auch wieder die klassische und die operante Konditionierung, die wir vorhin schon hatten. Und zwar bringe ich dem Pferd gerne bei über so ein leichtes Antippen, so am Schulterbereich, so wo es unempfindlich ist, so mit den Fingern, sag ich, Mensch, wenn dich das so stört, weil dir denken die erstmal, was ist denn das, nehme ich sie ganz leicht am Halfter runter und sage, wenn du den Kopf senkst, hört dieses Tippen auf, so ein leichtes Tippen. eher Irritation, als dass es irgendwie wehtut. Also auf keinen Fall. So. Und dann wissen die, ah, wenn mich was irritiert oder wenn mich was stört, dann senke ich den Kopf und dann hört das auf. Also operant, wenn ich das tue, um zu, ne, dann habe ich eine Belohnung dafür. Dann hört das nämlich auf, dieses komische Getippe. Und was noch hinzukommt, irgendwann positive Verstärkung, Serotonin, ich fühle mich wohl. Aha, so. Und das macht man natürlich erstmal in Grundübung. Wenn man das jetzt gut vom Timing und so kann, dann kann ich das auch in einer Einheit schon so ein bisschen einbauen, sage ich mal, ne? Und dann geht man wieder ein paar Schritte. Also das Pferd ist nicht angebunden, ne? So macht man wieder ein paar Bodenarbeitsübungen. Und natürlich zeigt man das dann auch der Besitzer, der Besitzerin, so kannst du das üben, um erstmal Entspannung und Ruhe als konditionierten Prozess abrufbar in das Pferdchen zu bekommen. Und was dann nachher dazugehört, und das kann man für alles nutzen, Medical Training, wie gesagt, erste Mal Gurten, erste Mal Strick um Rumpf und so weiter, dass man sagt, wenn ich an einem Punkt bin, wo du dich unwohl fühlst, und das sieht man, wenn sie den Kopf etwas hochnehmen, wenn sie ein bisschen anspannen, ein bisschen die Mimik verändern, sagen, aha, du, dann senk doch den Kopf. Dann tippe ich dabei, also wenn ich zum Beispiel das erste Mal eine Schabracke ein bisschen am Pferd streiche, dann mache ich das auch in so einer leicht impulsartigen Berührung, weil das Pferd oft schon kennt, wenn ich sowas ein bisschen impulsartig berührt, dann hört das auf, wenn ich Kopf senke. Und so lässt man das immer ein bisschen mit ruhigen Bewegungen länger am Pferd, auch wenn es den Kopf gesenkt hat, mal 2 Sekunden länger als Pause dran lassen. Super, dann nehme ich es natürlich wieder weg. Also die Bestätigung, dass das die richtige Handlung ist, muss immer kommen. Nur, also nach etwas später, irgendwann legt man die Schabracke auf das Pferd, nimmt ein bisschen auch eine Bewegung dazu und dann wird als Belohnung gar nicht mehr weggenommen, sondern es wird einfach ganz ruhig liegen gelassen. Das heißt, wir steigern den Reiz nach und nach und die Pause mit einem höheren Grad an Fortschritt der Übung. Und so ist nachher, wenn man es eben von Anfang an auch richtig dem Pferd zeigt, das Satteln. Das erste Satteln, wenn wir jetzt wirklich mal von einem naiven Pferd sprechen, schon verbunden mit, ich kann jederzeit sagen, wenn es mir zu viel ist, und das wird auch beachtet. Und irgendwann stört es mich eh gar nicht mehr, weil es immer mehr in meinem Komfortbereich drin ist. Ich muss irgendwann gar nicht mehr sagen, hör auf, weil ich habe ja gar keinen Grund mehr. Das wäre, wenn es ideal gelaufen ist. Wenn wir jetzt aber dieses Pferd haben, was die Schmerzvorerwartung oder Vorerwartung hat, dann würden wir aber auch so umgehen. Wir würden ihm erstmal die Grundübung zeigen der Entspannung und würden dann gucken, welcher Aspekt des Sattelns stört dich denn? Ist es, dass der Mensch an dich rantritt und der spannt sich schon an? Dann sage ich, okay, dann muss ich mich erstmal entspannen, mach trotzdem die Kopfsenkübung und trete einen Schritt zurück als Mensch. Nehme mich also als Reiz auch mal aus der Situation wieder raus. Dann kommt zum Beispiel mal ein weicher Strick oder so eine Bandage, die man mal um den Rumpf legt. Ist es das, was dich stört, wenn du so umschlossen wirst? Und wenn das schon ist, dann kann man sogar mit dem, auch später mit dem Gurt oder dem Strick oder der Bandage, so ganz leicht Impulse, im Podcast sieht man das jetzt nicht, aber dass man sozusagen das schließt, locker lässt. Und das wären dann die Impulse. Und das Pferd, und das wird man sehen, antwortet immer schneller mit dieser Art von Kopfsenken, wenn es verstanden hat, Moment, jetzt ist es mir zu viel, das heißt, wir müssen dann gar nicht mehr irgendwie antippen, sondern auf diesen steigernden Reiz sagt das Pferd schon ab, jetzt hätte ich gern wieder Pause. Okay.
Okay, weil
Und
die Verknüpfung da ist, wenn ich Pause will, mache ich den Kopf runter.
genau, beziehungsweise wenn es eigentlich meinen Komfortbereich verlässt,
Ja, verstehe.
natürlich steigern wir den
Fühle ich mich besser,
Komfortbereich.
wenn ich den Kopf runter mache?
Genau, habe ich eine Möglichkeit, und das ist ganz wichtig in der Psychologie, bin ich selbst wirksam, diesen Moment für mich zu beeinflussen. Weil das Schlimmste, was man tun könnte, sagen, okay, du findest es blöd, ich sattel trotzdem und zwar richtig dolle, damit der Sattel nicht runterfällt und dann gucken wir, was passiert. Das geht in Richtung erlernter Hilflosigkeit, weil wir das Pferd einfach übergehen in seinem Empfinden, warum auch immer es das empfindet. Das müssen wir herausfinden. Und das andere ist, ich nehme dich mit deinen Sorgen wahr und du darfst sogar sagen, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt machen wir das aber vom Timing als Verhaltenstrainer natürlich schlau, wie gesagt, indem wir sagen, ich gehe immer so ein ganz kleines Tickelchen über die Komfortzone, dass ich dich in deiner leichten Anspannung merke. Und dann gehe ich natürlich raus, wenn du sagst, das ist jetzt zu viel, aber ich gehe nicht mehr mit allem weg, sondern ich gehe von der Intensität etwas raus. Und so, was ich schon sagte, gehen wir höher von der Reizgebung und höher von der Pause und haben nachher alles, was wir tun wollen, im Komfortbereich, aber wie sagt man, dass das Pferd gesagt hat, ja, es ist in Ordnung. Und dann haben wir es psychologisch auf unserer Seite.
Ja, von der Methode natürlich genial, ne, wenn das alles so klappt und von vornherein.
Realistisch jetzt erstmal.
Genau.
Dann kommen wir jetzt auch.
Ja, aber daran erkennt man auch, ich sag mal, wie feingliedrig das ganze System ist, oder? Also wie klein und wie winzig diese Schritte sind, die du ja auch nicht alle gleich bam, bam, bam hintereinander machst, sondern auch mit Pause und Tagen dazwischen und
Ja,
Zeit und
natürlich.
Momente, um das zu verdauen, mental. Du sagtest vorhin, das ist sozusagen die Prävention. Also wenn das Pferd wirklich naiv an den Sattel gewöhnt wird, wäre das sicherlich ein optimaler Fall, um eben, ne, mit Zustimmung des Pferdes, dann hat man es auf seiner Seite, ne? So hast du es schön gesagt. Also dass man gar kein Problem, von Anfang an kein Problem verursacht, solange kein Schmerz da ist, ne? Das muss natürlich ausgeschlossen sein und deswegen natürlich auch ja umso wichtiger, dass das Equipment passt, ne? Dass dem ist die Voraussetzung muss natürlich gegeben werden und dass das Pferd auch physisch in der Lage ist, das auszuhalten und nicht andere Schmerzen hat, wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder Ähnliches, ne? Und das macht die Sache natürlich relativ komplex, aber gleichzeitig ist es auch eine Methode, die einfach sehr nachhaltig ist und eigentlich fürs Leben hält, wenn alles so weiter gut läuft, ne?
Und eben für ganz andere Situationen wie Medical Training, alles, was wir
Ja.
nachher medizinisch, wie nachher mit anderen Dingen berühren oder mit Decken oder vielleicht mal mit einem braschelnden irgendwas oder Sprühflasche. Und also wie gesagt, es würde ich jedem empfehlen, Kopfsenken in sein Training mit einzubauen, auch für ganz andere Sachen. Und man kann natürlich früh entdecken, ab wann ist es schon unangenehm, also es muss ja gar nicht kein beißendes und tretendes Pferd sein, sondern wenn es sich unwohl mit dem Satteln fühlt und wir die anderen Dinge behoben haben, dann möchte ich auch, dass es sich bitte wohlfühlt und nicht so, okay, ich find's blöd, mach's trotzdem, sondern wirklich sich in einer entspannten Moment satteln lässt. Und wenn du, weil du jetzt gerade angesprochen hast, das wäre natürlich toll, wenn das alles so von Anfang an ist. Jetzt haben wir aber ein Pferd, das zwicken will oder sich so umdreht. Auch da, ich würde es nicht links, rechts anbinden, damit es mich halt nicht erwischt, sondern genau da würde ich auch in diese Übungen gehen, auch erstmal vom Anbinder weg, erstmal Grundübungen, wie gesagt, das Kopfsenken uns dann. Und dann gehört auch bei solchen Momenten auch irgendwann der Profi ran, der da emotional neutral rangeht, der das Pferd nicht auf die Nase schlägt, wenn es versucht zu schnappen, weil das wäre völlig kontraproduktiv, es dann zu strafen, sondern mit den richtigen, sieht man jetzt im Podcast nicht, aber mit so leichten Schutzhaltungen von dem einen Arm, wenn man einfach nur, damit man nicht ins Gesicht gebissen wird und dann trotzdem eine Alternativhandlung sagt, wenn du gerade beißen willst, dann erinnere dich doch an die Übung des Kopfsenken und dann gehe ich natürlich einen Schritt zurück. Wirklich physisch, ne?
Ja. Ja, das ist sicher ein total wichtiger Punkt. Auch angenommen, das Pferd ist von Anfang an wirklich gut vorbereitet und es funktioniert gut. Du hast die Zustimmung des Pferdes und es schleicht sich dennoch, ich sag mal, ein Unwohlsamkeit ein beim Pferd. Dann ist es sicherlich besser, nicht erst beim Schnappen darauf zu achten, sondern sicherlich eher auf subtilere Zeichen. Vielleicht hast du da ein paar Beispiele, auf die man auf jeden Fall schon deutlich früher achten kann.
Also, was man immer in der Analyse, Verhaltensbiologie guckt, ist das Ausschlaggebendste ist oft das Gesicht des Pferdes. Die Mimik des Pferdes sagt uns unglaublich viel. Wir kennen die sogenannte Horse Grimace Scale. Das ist eine Studie, die 2014 schon rausgekommen ist, aber auch da kann man im Internet zugreifen auf Bilder, wo gezeigt wird, welche Spannungen im Gesicht auf Schmerz oder Stress oder Anspannung hindeuten. Das ist ums Auge rum, das ist die Kaumuskulatur, alles ums Maul rum, die Nüstern, das Kinn. Alles, was sich anspannen kann im Gesicht und angespannt wäre, ist schon erstmal ein Grundzeichen von, wie bei uns auch, ja. Leichte Mimik sagt so viel. Und wenn man eben so nah am Pferd steht, so spürt man oft den Tonus. Also wenn das Pferd so fest wird, wenn die Muskulatur so hart wird, dann ist das ein hoher Tonus, der vorbereitet, dass hier gleich irgendwas kommt, Flucht oder Angriff, ne? Oder einfach sich auch manchmal in der Erstarrung verharrt, ne? All diese Dinge können wir sehen, spüren, wenn man es anfasst auch, ne, das Pferd. Und natürlich Ohrenspiel, wenn es den Hals, also den Kopf nach oben nimmt, den Unterhals und den Rücken anspannt, diese ersten Zeichen, wo der Sympathikus aktiv wird. Natürlich ein Ausweichen. Also, und da appelliere ich so darauf, auf die kleinen Signale, das Pferd spricht mit uns, zu achten, nicht erst, wenn es eskaliert, zu sagen, oh, jetzt klappt es gar nicht mehr, na, jetzt muss ich es links und rechts anbinden, jetzt muss ich es in Behandlungsstand stellen fürs Satteln, nur damit es irgendwie klappt, weil ich will ja reiten. Also das ist kein partnerschaftlicher Umgang, das ist nicht das, auch nicht aus, gar nicht unbedingt aus Bosheit von Menschen, das kann ich überhaupt nicht unterstellen, sondern aus Unwissenheit, dass es wirklich ein Problem fürs Pferd ist und auch aus vielleicht aus Unwissenheit, dass man daran was total gut ändern kann.
Ja.
Das ist
Du
ja
hast
super.
vorhin, ja, absolut, genau. Und du hast vorhin kurz erwähnt, das fand ich jetzt aus biologischer Sicht auch sehr spannend, Dopamin, Serotonin. Es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit des Futterlobes, die ja auch häufig eingesetzt wird. Entweder wenn das Pferd die Dinge gut gemacht hat, ne, als positive Konditionierung oder Verstärkung, aber vielleicht auch als, ja, alternative Konditionierung. Also sprich, um das Pferd eben mit Hilfe des Futterlobes auf eine andere Idee zu bringen, ist also wie stehst du dazu?
Ist durchaus machbar, wenn man ein sehr gutes Timing in der positiven Verstärkung hat, also auch im Klickertraining, da kann man das super machen. Muss allerdings, gerade wenn es im Abwehrverhalten ist, würde ich erstmal nicht oral unbedingt was machen wollen. Man kann auch Aggression gegenkonditionieren mit Futterlob. Ich persönlich empfehle erstmal so ein bisschen über Entspannung und eigene Körper, auch wenig eigene, weil wenn ich fein und klicke und was gebe, da ist auch viel, da ist schon auch so ein bisschen Action dahinter, was erstmal völlig okay ist in vielen Situationen, auch im Medical Training. Ich versuche immer besonders den Menschen mit ihren Pferden zu vermitteln, dass es um eigene ruhige Körpersprache, passive Seiten, den Fokus mal abwenden. Also, dass es eher um Ruhe und weniger tun geht, als zu viel in Aktionsarbeit zu kommen, was wir nachher total super nutzen können für Trickarbeit, für also alles Mögliche, ne? Aber in dem Moment, wo es eher um, wir gehen mal raus aus Vorerwartungen, auch mal aus Futtervorerwartungen, sondern wir versuchen mal wirklich mit uns und dem Pferd, mit etwas raumgebend, mit Passivität, in eben nicht das, was man gerne auch mal hektisch macht, zu satteln und jetzt mal noch schnell und jetzt in die Halle, wir sind ja schon spät dran und so, und gerade mal sehr bewusst in dem Moment klein, ganz kleinschrittig und mit sich selbst sehr reflektiert, selbstreflektiert mit dem Pferd umzugehen. Und da kann auch schon helfen, dass man im richtigen Moment einfach mal einen Schritt zurückgeht und eben nicht, und das müsste man immer noch halt tun, in der Futterbelohnung doch wiederum nah am Pferd ist. Also ich arbeite auch gern dann auch auf höheren Distanzen. Klar, wenn man Sattel geht, das dann nicht, aber für die
Oh, top.
Arbeit, Pferd auch erstmal wieder Vertrauen zu geben. Vertrau mir, ich ziehe mich auch wieder zurück, wenn du dich gerade entschieden hast, zwar vielleicht auch Nein zu sagen, aber bitte in der Entspannung und nicht Nein zu sagen in der Abwehr und dann gehe ich zurück. Das wäre ein bisschen eine Fehlkonditionierung. Und ich sage, wenn du die Alternative annimmst, die ich dir gezeigt habe, lasse ich dich auch körperlich, auch mit meiner Präsenz, auch mal in Ruhe. Es wirkt so Wunder bei Pferden. Und das wäre nochmal so ein bisschen, in der Futterbelohnung bist du halt relativ nah dran. Und manche Pferde, die sollen es auch dann nicht nur fürs Futter machen, sondern weil ich, Vivian oder der Besitzer, oder die Maren dann sagt, es ist okay, weil ich bin dabei und wenn ich dabei bin, wird dir nichts Schlimmes passieren. Das hat ja auch Beziehungsaspekte, das
Ja,
Ganze.
ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch ja, die Interpretation des Verhaltens tatsächlich schwierig werden könnte. Wie du sagst, wenn das Pferd es nur noch wegen des Futters tut, ist das vielleicht eine Maskierung auch von, also vielleicht tatsächlich akutem Schmerz, ne? Das,
Könnte
ne?
passieren. Weil natürlich in der Erregung der Futtererwartung, wo wissen wir alle, da können wir unglaublich mit motivieren, ne? Hat es ja eine Erregung auch im Gesicht, auch in der Mimik, sehen wir Spannung, die dann eher in eine positive Vorerwartung, die aber auch so einen gewissen Kribbler, so ein bisschen so einen positiven Grundstress, genau wie du sagst, das kann maskieren, dass es dann sagt, ja gut, das nehme ich mir und
Ist jetzt egal.
währenddessen sollte man auf keinen Fall gurten, sagen, ah, jetzt wie beim, ich füttere mal und der Tierarzt soll hinten impfen. Also ich will das nicht ablenken, ich will es nicht austricksen, während ich was tue, was es eigentlich nicht möchte. Das wäre, wenn man es vom Timing her nicht gut macht, ne?
Verstehe.
Und ja, und eben genau hinzugucken, auf was reagierst du wie, und nutze mal dein eigenes Verhalten als Belohnung. Also versuch dich eher in deiner Selbstwirksamkeit wiederzufinden, als so ein bisschen in der extrinsischen, also in dieser intrinsischen Motivation, als extrinsisch, also was von außen dir bereitgestellt wird.
Ja, spannend. Dann wollen wir doch noch mal ganz konkret auch in die Problembehandlung reingehen. Da waren jetzt sehr viele, also schon wahnsinnig viel Input, was es für Möglichkeiten gibt. Ganz tolle Basisarbeit ist, oder wichtig ist die Basisarbeit erstmal. Nun haben wir aber ein Pferd da stehen, was vielleicht gekauft wurde, oder wir haben es verpasst, es entsprechend vorzubereiten. Was uns dieses, ja, Abwehrverhalten sehr deutlich zeigt. Was wären konkret deine ersten Schritte hier? Ähnlich wie beim naiven Pferd, oder? Ja.
Ja, tatsächlich. Also ich würde erstmal, also ich selber fahre nicht mehr einzeln raus, das machen dann unsere
Ja.
Trainerinnen, die dafür ausgebildet sind, aber tatsächlich sind es genau diese Alltagsproblematiken, die Verhaltenstrainerinnen dann eben lösen. Und tatsächlich, entweder man guckt sich die Situation einmal an, aber wenn die also so Eskalationsstufen schon hat, muss man das nicht, dann kann man sich auch vorstellen, was passieren könnte. Aber grundsätzlich würde man sich wirklich diese Abläufe einmal beobachten und einfach, dass man weiß, ab wann, wie behält sich auch der Mensch dazu, ab wann hat das Pferd so einen Triggermoment und so. Und ich würde dann die Situation erstmal auflösen, komplett. Also, wie gesagt, in einen Bereich gehen, der nicht irgendwie besetzt ist, also mit Assoziation, also mit Vorerwartung, wie also Raunpen, so ein Longierzirkel, ein eingegrenzter oder so, ne, wo man das Pferd eben auch nicht anbinden muss, das hat einen Strick dran, und man würde dann erstmal gucken, lässt sich, was ist denn mit Berührung, ne, lässt du dich überhaupt berühren, wenn es gerade mal nicht ums Satteln geht, würde also das, was wir vorhin schon gesagt hat, erstmal grundsätzlich abprüfen. Geht es denn um die Berührung? Geht es um den Ort? Geht es um, wenn ich dich mit was anderem berühre als mit der Hand? Oder geht es darum, das ist schon ein Unterschied, ob ich dich mit der Handfläche oder der Handrückseite berühre, weil die Rückseite viel passiver ist. Also
Ja,
das, da fängt schon an zu gucken, ab wann fängt dich denn an, überhaupt was zu stören? Von welchem Problem reden wir denn hier gerade? Und wenn dem alles nicht so ist und sagt, nö, das ist alles gar kein Problem, ne, dann gucken wir mal, was ist denn, wenn du den Sattel siehst? Und wenn, also die Besitzerin dann vielleicht mal irgendwie den Sattel hebt da am Rande des Roundpen und sagt, okay, aha, da fängt das also an oder fängt es erst später an. Also mal wirklich analysieren, ab wann wird dein Komfortbereich überschritten? Ab wann sagst du, ab jetzt möchte ich es nicht mehr? So, das wäre so der Analysenmoment, dass man auch an dem Moment, das sind ja dann, das würde uns dann den Trainingsmoment aufzeigen. Also wenn es wirklich erst ist, wenn ich den Sattel, ich sage mal, am Pferd berühre, hochhebe, drauflege,
Ja.
was meistens nicht so ist, meistens sogar schon vorher. Dann hätte ich das mal analysiert. Ah, okay. Und dann fange ich natürlich mit den Grundübungen an, was ich vorhin sagte. Achte erstmal auf mich. Kannst du auch mal Druck durchlassen, indem du mal rückwärts, seitlich, Hinterhand, Vorhand weichend, also du durchlässig auf mich reagierst. Das ist eine Grundübung, die ich mache, auch bei Medical Training, also bei allen Dingen, die nachher in die Entspannung führen sollen, versuche ich mal ein bisschen in Aktivitätsprozesse zu gehen
Noch
mit dem
bevor der
Pferd.
Sattel auffliegt, sozusagen.
Bevor wir irgendwie anfangen, an der
Dran
Problematik
Sattel
zu
zu denken.
arbeiten. Das ist wie, ich sage mal, wenn jemand zum Psychologen geht und sagt, ich habe eine Spinnenphobie, dann fange er auch nicht an
Ja,
mit der
das ist eine Tarantel.
Spinnenexposition von 10 Spinnen, sondern ja, kann sich jeder vielleicht mal nachvollziehen, sondern wir fangen erstmal an, was ist es denn, was sich da stört? Oder was fängt dann an? Musst du dann erstmal ruhig atmen, wenn du die schon mit 5 Meter Entfernung siehst, die Spinne? Wo fangen wir überhaupt an? Schon mit der, ich sage mal, therapeutischen oder theoretischen Maßnahme, sage ich mal, ne? So, und dann kann man auch sagen, wenn das Pferd dann schon auf den Menschen vielleicht in den Übungen mit Abwehr oder überreagiert, indem es ständig weg möchte, dann müssten wir damit anfangen, dass wir mit dem Besitzer zusammen in der Begegnung vom Boden, also mit der Bodenarbeit erstmal gucken, da fängt die Problematik schon an, dass wenn das Pferd eigentlich mal locker Hinterhand, Vorhand, seitwärts, rückwärts, vorwärts weichen soll, dass es entweder schon blockiert und ins Freezing kommt, oder schon in die Flucht geht oder sich schon wehrt, also überhaupt mit Druck und Reizintensitäten nicht umgehen kann, dann wäre das auf jeden Fall der Level, mit dem man anfängt, in die Durchlässigkeit, ins Verständnis von was mache ich mit Druck, der auf mich zukommt, zu tun. Ne? Verharre ich den in mir oder muss ich den dann irgendwann abwehren oder habe ich Angst davor? So, das wäre schon die erste Analysestufe. Und also du siehst, es geht um was ganz anderes als ums Satteln, wenn alles. Also das sind auch mehrere Schritte, mehrere Tage, Wochen, die man dann mit Pferd und Mensch, weil wie lange wurde es denn, wie viele Jahre, wie viele Male wurde es denn in Anführungsstrichen falsch gemacht? Und da kann man jetzt ja nicht erwarten, dass mit einmal das alles aufgelöst ist. Also so umso früher man es erkennt, umso besser ist es zu behandeln. Wenn schon richtig ein anderes Verhalten manifestiert ist, dann müssen wir schrittweise vorgehen. Aber das Schöne ist, manchmal sind es ganz andere Prozesse, an denen wir arbeiten müssen, damit es nachher funktioniert. Also es kann sein, ja, dass in dieser Bodenarbeit sich Dinge auflösen, wo er nachher sagt, ach so, jetzt habe ich gar nicht mehr Angst vor Menschen, wenn er kommt mit irgendeiner Gerätschaft in der Hand, sondern ich habe dem Menschen jetzt grundsätzlich schon mal ein Vertrauen aufgebaut, ne, gegenüber den Menschen und so weiter. Dann kommen wir mal mit einem, ich mache manchmal wirklich erstmal mit einer Schabracke oder mit irgendeinem leichten, manchmal darf das auch mal so ein Pad sein, weil man das einfach leichter heben kann mit einer Hand, ne? Dass das erstmal was ist, was man drauflegen kann, was nachher gar nicht irgendwie zum, braucht man ja gar nicht nachher damit reiten, wie auch immer, sondern das ist was, wo ich einen Sattel simulieren kann, weil sonst wird es, gerade wenn es Westernsättel sind, sage ich euch, dann einen starken Arm, wenn ihr den heben und wieder wegnehmen müsst, wenn das Pferd doch gerade schon schön den Kopf gesenkt hat. Also da brauchen wir irgendwie auch ein gewisses Equipment, mit dem wir dann auch das simulieren können. So geht das dann schrittweise. Aber du siehst, das ist, es gibt schon Grundsachen, die der Besitzer immer zu Hause machen darf. Und das ist erstmal gucken, wie reagiert es auf mich? Wie gehe ich ans Pferd ran? Ist es okay, ihn zu berühren mit verschiedenen Sachen? Schaffe ich das Kopfsenken schon mal alleine hinzubekommen? Das schafft eigentlich jeder. Und wirklich, wenn es dann um richtig problematische Fälle geht, würde ich auch jemanden, das ist ja beim Sattler holen auch, das soll nicht jeder selber prüfen, ob es okay ist, sondern es gibt Experten auch in dem Bereich, ne? Aber viel kann man schon, viel, viel, viel kann man schon alleine zu Hause machen. Und dann geht man eben in diese Grundmuster rein, die wir vorhin schon von der Übung besprochen haben. Und immer zwischendurch löst man das auf und geht mal eine Runde. Und vielleicht hat man nur mal 5 Minuten dran gearbeitet, hat einen guten Moment. Und dann ist es halt so, dann darf man da nicht einfach wieder satteln, bevor es nicht okay ist für das Pferd. Ne? Eigentlich müsste man wirklich diese Schritte gehen, damit es nicht wieder quasi einen Rückschritt bekommt, indem man es dann wieder übergeht. Ja.
Das erinnert mich ein bisschen an Hängertraining auch, ne?
Klar. Ja, klar, ja.
So nach dem Motto, jetzt habe ich 3 Wochen geübt, jetzt ist aber schnell irgendwie der Lehrgang fällig, jetzt müssen wir es reindrücken, das Pferd, und alles ist im Prinzip dann auch dahin, inklusive Vertrauen, ne?
Vertrauensbruch kann total schnell wieder passieren. Vertrauensaufbau ist das Schwierige. Und wenn wir jetzt sagen, wir kennen ja so in der Kommunikation bei Menschen diese 1-zu-5-Regel, vorhin haben wir es schon mal angesprochen, eine negative, allein schon Formulierung zwischen Menschen muss 5 positiven Formulierungen folgen, damit das auf null ist. Und bei einem Fluchttier, eine negative Assoziation für ein Pferd, ein Tier, das davon abhängig ist, Gefahren zu erkennen. Es ist lebenswichtig für ein Pferd, Gefahren zu erkennen. Es wird lieber öfter wegrennen, als einmal zu oft gewartet zu haben, weil das kann sein Leben kosten. Das bedeutet, da würde ich diesen Quotienten fast noch erhöhen. Also würde sagen, weil ich vielleicht 10 gegen 1 oder so, je nach Schwere der Emotion, die dahinter auch verborgen ist. Ne? Ist es wirklich Todesangst oder ist es was Unangenehmes oder? Und ich finde das überhaupt nicht lapidar. Also das ist auch was wir wirklich ernst nehmen müssen, weil es natürlich auch die Beziehung sofort beeinflusst, wenn wir sagen, ich übergehe dich schon beim Satteln, bevor ich meine eigentliche Einheit erst angefangen habe, fange ich schon mal an mit, ich mache es halt trotzdem, weil du bist halt angebunden. Ich habe halt die Möglichkeit, das zu tun. Und dann erwarten wir, dass es unser toller Partner ist, wenn wir damit ausreiten wollen und dass es dann bitte schön brav ist. Also ich mache das jetzt, sage das gerade jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist mir schon sehr wichtig, dass man erkennt, was für eine Not ein Pferd dahinter hat. Und dass es sich nicht anders äußern kann, als zur Not dann wirklich zu beißen. Und wie gesagt, das Schwierigste, Ungünstigste wäre, ich werde dann sauer und hau dem eine. Das wäre so der Negativzyklus, der oft passiert. Naja, da muss ich, der hat das nicht zu, der soll mich doch nicht beißen. Ja, natürlich sollen sie uns nicht beißen, aber wir müssen, wie in der guten Medizin, die Ursache bekämpfen und nicht ein Symptom versuchen auszulöschen. Das funktioniert auch rein lerntheoretisch nicht.
Ja, aber da sieht man auch, also einmal aus der Pferdesicht, aber ich kann mir vorstellen, du hast vorhin schon das Wort Emotion in den Mund genommen, auch aus der Sicht des Menschen. Erstens mal, wie viel Vorbereitung, wie viel währenddessen Bereitung und Arbeit, aber vielleicht auch Nachbereitung, wenn was schiefgelaufen ist, das beinhaltet. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man dann in den Prozess geht und sagt, so jetzt gehe ich das von Grund auf au, gehe ich das von Grund auf an, wie viel dann aufgedeckt werden kann und wie emotional das möglicherweise auch wird und Dinge aufgedeckt werden, die man gar nicht so wissen will, oder?
Ja, gut, einerseits, ich habe es jetzt gleich so, das ja, ich habe es gleich so positiv mir angenommen, als du das
Ja,
gesagt hast. Ich finde das immer
schön.
so, weil man sich selbst und des Pferdes viel bewusster wird,
Ja.
wo ist denn der Stand der Beziehung, wo können wir noch
Ja.
ein bisschen. Und solche Herausforderungen anzugehen, ist das Beste für die Beziehung, was wir tun können. Und nicht den Komfortbereich immer weiter zu verkleinern gegenseitig und sagt, irgendwann können wir nur noch satteln, wenn drei Leute festhalten und der eine den draufschmeißt oder wir können damit nicht mehr lang mit dem Pferd, da haben wir schon beide Angst. Also der Komfortbereich schrumpft, das weiß
Ja.
die Psychologie auch. Es ist, und da spreche ich von Verantwortung, unsere Verantwortung für das Pferd im Komfortbereich in unserer Menschenwelt immer weiter zu erweitern, weil es nicht in der Natur des Pferdes ist, in unserer Menschenwelt sich einfach natürlicherweise wohlzufühlen. Es ist nicht seine Welt, sondern unsere Menschenwelt. Und das anzugehen, da plädiere ich bei jedem Pferd-Mensch-Paar, das ist in kleinen Schritten zu erkennen, wow, wo können wir noch mehr zusammenwachsen, wo können wir noch weiter aufeinander achten. Das sind Grundfesten einer Beziehungsarbeit mit Partner Pferd. Und das Schöne nämlich daran ist, wenn wir so eine Problematik angehen, dass auf anderer Ebene Dinge auch aufgelöst werden, ganz oft. Wie führe ich, wie mache ich Bodenarbeit, wie ist es denn mit dem Seitwärtsgehen vom Sattel aus, wenn ich das jetzt von unten schon mal durch die Übung einmal miteinander mache. Also wir erforschen da Ebenen oder bekommen Dinge geschenkt dazu, wenn wir diese Sachen angehen. Und deswegen, also da, jeder Einzelne kann das mit seinem Pferd angehen. Und wenn er an Problematiken oder Grenzen stößt, wo er selber weiß, Mensch, da komme ich irgendwie nicht weiter, dann kann man den Experten noch dazu holen. Und dann liegt es manchmal vielleicht an kleinen Timing-Sachen, an kleinen Grundspannungen, die man noch nicht ganz rausnehmen kann in dem Moment als Mensch. Also da geht es ja dann noch weiter in die Körpersprachenarbeit. Das ist so spannend und interessant, ja.
Ja, enorm. Das ist wirklich spannend, weil man kann ja fast schon sagen, wenn das Pferd uns ja Anzeichen von Unwohlsein zeigt beim Sattel, da wird also bestimmt auch noch mehr dahinter liegen, was es zu erforschen gilt. Im besten Fall eine ganz tolle, ja, ein tolles Potenzial birgt, die Beziehung mit dem Pferd nochmal zu verbessern. Richtig gut. Gerade wenn man das jetzt nochmal aus, ich sag mal, Sattelexperten, Sicht sieht, Sattelfitter, die genau dieses Verhalten sehen, beim Besitzer und Pferd, ne? Also zum Beispiel mache ich das gerne bei den Sattelanalysen, sattel bitte selber mal dein Pferd. Ich möchte nicht nur jetzt das Endergebnis sehen, sondern auch, was da passiert zwischen euch und wie du auflegst und wie das Pferd derweil reagiert. Wenn wir das sehen, was würdest du empfehlen? Hier schon auf kleine, also gerade wenn man sieht, das Pferd hat ein deutliches Abwehrverhalten, da muss man nicht, das muss man sicherlich nicht erklären, dass da gerade was nicht ganz optimal ist, ne, in welcher Form auch immer, aber gerade subtilere Zeichen.
Ja.
Würdest du das, also sollte man das ansprechen als Experte, darauf
Auf
hinweisen?
jeden Fall, weil es ja direkt damit zu tun hat, dass du nachher als Sattlerin siehst, ob auch das okay ist für das Pferd. Also, ne, oder also ich bin in dem Moment, also ich bin jetzt ja nicht Sattler, aber wenn du da rankommst, bist du ja auch derjenige, der in diesen Expertenmoment reingerufen wird. Also bist du
Klar.
auch der das natürlich kommentieren darf, natürlich auch empathisch zum Menschen, sage ich immer, dass man auch mal nicht sagt, du, was ist denn da los? Kannst du den nicht richtig satteln, sondern wirklich auch empathisch mit dem Menschen, ist sich auch ein bisschen aufgeregt, jetzt ist Sattler da und dann leistet er sich einen schönen Sattel und dann ist das alles ja immer ein bisschen aufregend. Auch mal zu fragen, ach so, ich beobachte, also wirklich in die Beobachterposition zu gehen, so, ah, ich sehe gerade, da spannt er ja ein bisschen Mimik an. Kennst du das? Macht er das sonst auch? Oder ist das jetzt heute, weil es alles ein bisschen aufregend ist? Oder, oh ja, nee, das macht er immer. Oder, ach ja, tatsächlich. Oder, nee, nur heute. Also dann können wir schon rausfinden, ist das normal? Wird das erkannt? Und dass man auch selber den Menschen beschreiben lässt, ja, und dann normalerweise binde ich ihn ja dann links, rechts an. Also dass man auch so ein bisschen rausfindet, was ist denn da heute anders als sonst?
Ja.
Und wie ist denn auch, die Einstellung zum Menschen, zum Pferd, was tut er dann auch in dem Moment, wenn dann vielleicht mal so ein Ohrenanlegen kommt, aber schon auch erstmal zu fragen, ach, ist das so jetzt normal? Ich erkenne oder sehe das gerade, dass dein Pferd da ein bisschen reagiert. Also einfach wirklich wertfrei diese Situation erstmal beobachten und nachfragen. Und dann natürlich, also ich als Verhaltensexpertin würde dann eben schon sagen, ja, das kann natürlich ein Anzeichen an eine Vorerwartung sein. War denn da schon mal was? Und also jetzt gar nicht in den Moment gleich reingrätschen und dann also sich ein Urteil oder gleich irgendwie jemand korrigieren, sondern sagen, Menschen, da gibt es was, was wir nachher vielleicht auch mal kurz angucken können, ganz ohne Sattel, ne? Und dann so, und dann ist man ja schon in dem nächsten vielleicht Moment drin. Aber klar, ihr als Experten, als Sattlerin, seid, und das habe ich auch gerne mal, wenn ich mit Hufschmieden oder mit Hufpflegern spreche, wie geht man auch mit dieser Situation und Mensch und Pferd um? Es ist natürlich auch jetzt nicht eure Aufgabe, das jetzt unbedingt zu trainieren. Ich meine, es wäre toll, wenn ihr das könntet, so ein paar Handgriffe, ein paar Sachen ein bisschen verändern. Das geht ja. Aber man muss dann auch dem Besitzer ans Herz legen, wenn da jetzt wirklich alles passt und alles untersucht wäre, was wir vorhin gesagt haben, zu sagen, Mensch, da gibt es Übungen für, hol dir doch da nochmal jemanden, der da mal eine Einheit oder mal 1 bis 3 Einheiten mit dir macht. Also auch durchaus den anderen Experten vielleicht, auch vielleicht jemand, den man dann empfehlen kann. Mensch, da wüsste ich jemand, der vielleicht da mal mit dir, sich treffen kann.
Dafür ist natürlich ein Netzwerk auch wieder ganz wichtig, ne? Aber das ist sicherlich ein sehr wertvoller Hinweis, den du da gerade gegeben hast, wie man auch wirklich nochmal konkret auf den Besitzer zugehen darf in solchen Momenten und das auch ansprechen darf,
Ja,
ne? Natürlich wohlwollend schätzen, aber auch tatsächlich ja, da ein Augenmerk drauflegen kann. Kommen wir zum Abschluss. Ich gucke gerade schon wieder auf die Zeit. Wie ist die jetzt so schnell vergangen? Das ist ja der Wahnsinn. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Das ist so spannend und so ja wirklich wertvoll, was da alles zusammenkommt. Gerade auch zum Thema Netzwerk und ja, ich sage jetzt mal Interdisziplinarität, weil wir haben ja jetzt gehört, es ist ja sehr vielschichtig, das Thema. Es hat ja nicht immer nur mit dem Sattel zu tun, ne? Haben wir gelernt, es kann. Die Ursache kann eine ganz andere sein, seien es physische Ursachen, aber natürlich dadurch bedingt dann auch erlerntes Verhalten, was eigentlich gar nicht direkt vielleicht mit dem Schmerzpunkt Sattel zu tun hat. Und in deinem Institut hast du ja auch ganz unterschiedliche Experten zusammen an einem Tisch sozusagen. Ne? Das finde ich sehr spannend. Vielleicht magst du da noch mal 2, 3 Worte zu sagen, wie sich das zusammensetzt.
Ja, also weil das Verhalten, also wir bilden Pferdeverhaltenstrainerinnen aus, die nach einem intensiven Jahr, ist eine nebenberufliche Ausbildung, aber die nach einem intensiven Jahr dann eben auch beruflich das entweder als Add-on, als Trainer oder als Therapeuten, Hufpfleger, Physiotherapeuten, aber auch als normale Trainer das eben zusätzlich machen können oder ganz privat das für sich tun und das Wissen erweitern. Und wie du gesagt hast, da gehört zum Verhalten, wie wir es heute ja auch schon beschrieben haben, einfach viele ganzheitliche Faktoren drumherum dazu, wie die Haltung, das Sozialverhalten, wie benimmt es sich sonst, wie ist die Fütterung, wie sind Hufe, Zähne, Biomechanik, Anatomie, also der Mensch, also auch Humanpsychologie haben wir da dabei. Also wie sind diese Randbereiche wichtig, weil sie immer aufs Verhalten wirken, weil wir eben nicht dahin kommen dürfen und sagen, jetzt zwinge ich den Kopf runter, damit das hier Serotonin und macht das und achte nichts dahinter, dann sind wir nicht in der Ursachenbekämpfung. Also wir müssen schon ganzheitlich rangehen und das bringen wir sozusagen den Traineranwärterinnen bei mit tollen Expertinnen aus der Branche, die da eben auch ihren Fachbereich haben. Und eben, und das sage ich dann dazu, ihr könnt nicht nach einem Jahr Fütterungsexperte, Bearbeiter, Zahnkundler und sonst was sein. Tierärzte haben wir auch dabei, ne, damit auch diese gesamte Gesundheit beleuchtet wird. Und das ist ganzheitlich, es ist vielschichtig, aber es ist es wert, dass wir da mehr hingucken. Und ja, also klar, jeder, der sich für interessiert, kann da gerne auf die Seite gucken. Aber es gibt eben auch tolle Trainer, die da draußen unterwegs sind, die sich vielleicht auch auf so ein Verhalten dann spezialisiert haben. Tatsächlich haben wir auch bei uns auf der Seite ein Trainerverzeichnis von denen,
Das
die
wird meine
durchgereist
nächste
sind. Genau, Schweiz und Österreich, Arbeit in Österreich haben wir noch gar nicht so viel. Schweiz und Deutschland, auch manchmal weiter weg, Ausland hatten wir auch schon Teilnehmerinnen. Und dass man gucken kann und gerade mal sowas vereinbaren kann, dass man einfach vielleicht mal ein paar einfache Tipps, die schon ganz viel helfen können, mit an die Hand bekommen. Das klang jetzt natürlich sehr, oh Gott, oh, das dauert ja Jahre und so, aber manchmal sind es Kleinigkeiten, die unglaublich viel Fortschritt bringen auch.
Ja, und gerade auch, wenn man es im Zusammenhang sieht, oder? Also ich erinnere mich selber, wenn ich da zurückdenke an mein Studium, die ersten Vorlesungen, das war wie so zusammengesetztes Wissen hier und da, du kennst das vielleicht auch, dann hat man Botanik gelernt und hier ein Teil von Zoologie und da, man dachte sich so, boah, ja, ist ja echt viel zu lernen, aber ich kann mir das nicht merken. Und auf einmal fing das irgendwann an, als dann auch später in späteren Semestern dann die Möglichkeit der Wahlfächer dazu kam, dass man auch wirklich mal was wählen konnte, was einen wirklich interessiert. Botanik hat bei mir dann nicht so dazu gehört, muss ich ehrlich sagen,
Botanik
aber
ist natürlich auch relativ.
Systematiken, aber gut. Und irgendwann fing das an, aber sich zu verknüpfen. Und das ist ein so, also so fantastisch, weil man dann auf einmal gar nicht mehr viel lernen muss, weil es macht auf einmal Sinn, oder? Und ich könnte mir vorstellen, das ist in deiner Ausbildung ähnlich, wenn einfach so viele Fachbereiche zusammenkommen, das
Am
Verhalten dann
Anfang,
auch logisch wird.
genau am Anfang, und ich sehe das immer so, das fängt immer im Februar an und so die ersten ein, zwei Monate dann so, oh, die Köpfe sind so ein bisschen wirr und sie müssen eine Facharbeit schreiben. Oh je, wie soll das denn alles werden innerhalb eines Jahres und Facharbeit und so. Und sagt, bleibt ganz ruhig, ihr könnt diese Module 2 Jahre lang, also das ist auch sowas, was man immer wieder gucken darf, ne? Das sind auch so einerseits so Hybridmodell, sie können sich lerntheoretisch ganz viel immer wieder angucken und dann haben wir natürlich Praxis auch am Pferd, ganz wichtig, ne? Aber sie können über 2 Jahre diese Module angucken und nutzen das dann irgendwann in der Praxis. Und dann wird, wie du sagst, irgendwann klar, warum das Sinn macht, dass wir gucken, ist das überhaupt adipös vielleicht das Pferd? Was ist die Fütterung dahinter? Wie ist die Haltung? Weil das gerade in dem Fall vielleicht beim Satteln überreagiert. Oder nicht überreagiert, sondern so reagiert, wie es das halt tut, ne? Und dann erklärbar machen, das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Und wenn wir dann eben einen Fütterungsexperten brauchen, müssen wir den auch dazu holen. Aber natürlich, bei uns macht das die Conny Röhm, also dass man auch sagen kann, da sind natürlich die Grundideen in dem Modul schon drin. Aber man ist, wie gesagt, danach jetzt nicht der eine Futterberatung, also in Grundzügen, ja, aber dann darf man sich auch bei Conny ausbilden lassen, ne? Also, um dann wirklich da ein Fachmann zu sein oder Fachfrau. Also, aber man hat die Idee, an was kann es alles liegen und wo kann ich schon mal beratend tätig werden mit dem Menschen. Und ja, dann bei mir nach so wirklich einigen Jahren, man darf es ja gar nicht sagen, wie lange, ja, das sind wie man hier unterwegs ist im Geschäft, nicht in jeder einzelnen Begegnung, aber immer wieder in den Begegnungen mit Mensch und Pferd denke ich, Mensch, ach, jetzt hat sich was verknüpft, was mir vorher noch nicht klar war. Und das hört nie auf und das finde ich ja so toll. Und dann gibt es immer so kleine Heureka-Momente, wo man denkt, ach, jetzt verstehe ich was vorher noch ein Fragezeichen war. Und das ist toll, weil dann fügt sich das so zusammen, ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Fantastisch, ja. Gut, und das bedeutet in deiner Ausbildung, du sagtest gerade, sowohl Pferdebesitzer als auch Pferdeprofis dürfen sich da anmelden. Sind das getrennte Ausbildungen voneinander
Nee,
oder ist das
das
eine und die
ist
gleiche?
zusammen, weil viele, also es sind tatsächlich so meistens so über die Hälfte, die es privat machen, aber überlegen sich darin selbstständig zu machen. Die so ein bisschen sich auch den Traum erfüllen wollen, einfach diese pferdegerechten Umgang in ihr Leben zu bringen, aber das eben auch weitergeben zu können. Also tatsächlich sind es viele Besitzerinnen, aber auch von Neurobiologen, Wissenschaftlern, die eben dann mehr Praxis wiederum wollen, weil sie vielleicht die Theorie schon haben. Also, und für mich macht diese Mischung von diesen kleinen, es sind so Kleingruppen bis 6 Leute, macht das, weil jeder auch so seinen Teil reinbringt und diese Gruppe so bereichert. Wir haben 19-jährige Mädchen, wir haben Mitte 60-jährige erfahrene Pferdedamen. Und die sind in einer Gruppe und die befruchten sich da so gegenseitig.
Ja,
Das ist
klasse.
so schön, weil es dann immer doch wieder aufs selbe kommt, dass man selbst reflektiert am Pferd arbeitet und jeder da für sich noch Dinge entdecken kann, egal wie lang oder wie kurz er da schon am Pferd ist, ob Profi, ob Privatmensch. Und wie er dann das Wissen nutzt, wir haben auch ein Business-Modul dabei von der von Edina Bresch. Also es gibt schon auch Möglichkeiten da dann raus auch ja als Profi Geld, also sein Geld dran zu verdienen oder sein Portfolio eben zu erweitern. Aber es ist auch ganz schön, so junge Menschen, junge Frauen da zu sehen, die unglaublich ethisch denken und sagen, ich will gar nicht in eine andere oder will gar nicht jetzt was ich da manchmal sehe, mich da jetzt ausbilden lassen im, ich sage jetzt mal ganz, nicht jeder, also ganz im Verein irgendwo, wo da viele, wo nicht jeder Einzelne vielleicht beachtet wird, nicht in jedem, ist klar, ist pauschal ausgedrückt, aber dass man sagt, ich möchte von Anfang an so diese ethische Komponente, das Moralische, dass wir eben mit dem Tier auf einer Augenhöhe arbeiten, tiergerecht. Und da gibt es ganz tolle junge Menschen, die noch gar keine Ausbildung da großartig haben in dem Bereich. Ist immer ganz, ganz spannend, ja.
Ja, das ist ja auch eine tolle Basis für tatsächlich weitere spezifischere Ausbildung, selbst wenn du danach dann noch eine Physiotherapie-Ausbildung, Osteopathie, Sattler-Ausbildung oder
Genau.
ähnliches machst, ist das natürlich eine fantastische Basis, weil das Pferd zu leben ist in jedem, in jeder Profession mit dem Pferd.
Genau, und viele kombinieren das. Also viele sind eben, oder einige aus dem therapeutischen Bereich, die gar nicht jetzt Trainerinnen, also das ist so ganz unterschiedlich. Und wo ich sage, gerade euch Therapeuten, ihr Huf, Schmiedehuf, Pfleger, Tierärzte, da darf noch mehr in den Verhaltensbereich reinkommen, um auch seinem Kunden und dem Pferd natürlich, also aber auch dem Menschen, der da auch zahlender Kunde ist, noch einen Mehrwert mitzugeben für sich und sein Pferd. Also das nutzt dann so jeder auch in seiner Art und Weise, wie er das Wissen auch für sich verarbeiten und anwenden kann. Da ist ja auch jeder ein bisschen unterschiedlich einfach.
Ja, das macht das ja auch dann sehr, ja, variabel das Ganze, ne? Also das ist ja wie eine Basis, die man dann weiter ausbauen kann und für sich individuell nutzen kann, zum Wohle des Pferdes natürlich, ja. Und genau, zu guter Letzt sagtest du noch, wenn man jetzt nicht gleich ein ganzes Jahr sich ausbilden lassen möchte, gibt es ja auch also ein Netzwerk sozusagen, ein Verzeichnis. Das werden wir natürlich auch verlinken hier in den Shownotes. Das heißt, wenn jemand sich da angesprochen fühlt, weiterzuleiten, dann findet er da sicherlich kompetente Hilfe in dem Netzwerk.
Genau.
Super, perfekt. Ja, klasse, Vivian. Also, wir sind brutal über die Zeit, aber ich habe es sehr genossen, mit dir zu sprechen. Die vielen Insights, die sehr fundierten, sehr wirklich von der Basis beginnenden Schritte zu gehen und wirklich auf kleine Feinheiten zu achten, die so essentiell sind für den kompletten weiteren Verlauf in jeglicher Situation eigentlich. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Toll, dass du
Sehr,
da
sehr
warst
gerne.
und ich freue mich auf alles, was da noch so kommt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ja, bis zum nächsten Mal. Und ihr da draußen, wenn ihr mehr über Vivian und ihre Arbeit wissen wollt, natürlich verlinken wir alle Infos in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich sehr, euch auch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute im und am Sattel.